ARD.
Eintracht Frankfurt siegt zum 4. Mal in Folge, ist jetzt Zweiter. Das heißt, die Mannschaft von Dino Topmöller überzeugt und die Fans singen von der Meisterschaft.
Das haben sie letzte Woche schon gesungen. Das ist ja schön, dass sie da träumen.
Ein Punkt gegen Leverkusen, aber eine gefühlte Machtdemonstration. Bayerns Unentschieden im Topspiel war ein Zeichen an die Liga, sagt Joshua Kimmich.
Es wurde ein bisschen darüber diskutiert, ob wir auch gegen einen Topgegner diese Art und Weise des Fußballs auf den Platz bringen können. Ich glaube, das haben wir heute eindrucksvoll gezeigt.
Auswärts nach 0:3 noch punkten, das war der Alles-ist-möglich-Sonntag für Werder gegen Hoffenheim und Karlsruhe gegen Köln. Auch Wanicek vom KSC wird diesen Tag so schnell nicht vergessen.
3 Tore Rückstand, 3-mal die Wahnsinnsmelodie im Ohr, wo dir auch so schnell dann nicht vergessen geht. So zurückzukommen ist natürlich sensationell.
Und über all das sprechen wir im Bundesliga-Update. Und damit herzlich willkommen zum Oktoberfest.
Oi.
Ohne Kater, ganz versprochen, aber mit jeder Menge Treffern. Darüber wollen wir sprechen. Wir ist in dem Fall Jens Weilbrot.
Hi Anne.
Und ich bin Anne Hild.
Ja. Was? Tore geflossen, wie wenn Konrad Leimer das Fass angestochen hat. Ne?
Ja, was für ein Sonntag, ne? Abwehr offen war es da komplett.
Abwehr frei, kann man auch fast sagen, ja.
Kann man auch sagen. Einmal 6 Tore, einmal 7 Tore. Wir fangen mal da an, wo weniger Tore gefallen sind. Mhm. Kiel gegen Frankfurt. 2:4 am Ende, dank Oma Mamouche. 2 gemacht, 2 vorbereitet. Also Ekitike brauchen die fast gar nicht.
Ja, ich glaube, der hätte den schon auch ganz gut getan. Dann wäre es zwischendurch vielleicht nicht noch so ein bisschen enger geworden wieder. Kiel ist ja wieder, also 2-mal rangekommen, ne? Also 2 Führungen ausgeglichen, der Frankfurter. Am Ende ist, fand ich spannend, als Mo Dahoud eingewechselt wurde, hat sich für mich so ein bisschen die Statik im Frankfurter Spiel verändert und nach, als dann auch noch Götze und Usun reinkamen, war das, finde ich, teilweise auch mit Ball richtig variabel und flexibel und das hatte ich von der Eintracht diese Saison so eigentlich noch nicht gesehen und das fand ich eigentlich ganz gut. Erstaunlich war natürlich, dass sie schon, also eigentlich ja eine der stabilsten Hintermannschaften dieser Saison bisher, dass sie dann da 2 Gegentore gegen Kiel zulassen. Klar, das ist nämlich Standardsituation, ne? Also den Elfmeter muss man vielleicht auch nicht unbedingt geben, dann nach einer Ecke, das kann immer mal passieren. Und trotzdem wirkten die ja zwischendurch auch so ein bisschen, als wären die hier und da überrumpelt von dem, was Kiel so macht.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie Kiel schon überschätzt haben, auch so nach der Europa-League-Reise.
Unterschätzt, meinst du?
Unterschätzt, ja. Genau. Ja, ja. Dass sie da weniger erwartet haben. Dino Topmöller hat ja auch viel rotieren lassen. Mhm. Obwohl er vorher auch gesagt hat, es ist jetzt wichtig, dass seine Kapitäne nochmal zurückkommen. Also, dass Trapp spielt, Koch spielt, Götze spielt. Dann hat ja Koch gespielt, Götze kam auch rein. Trapp kommt wahrscheinlich nächste Woche zurück.
Vielleicht, ne?
Ja, darauf hoffen sie. Aber Dino Topmöller sagt auch, er beschäftigt sich noch gar nicht mit dem Spiel gegen die Bayern nächste Woche.
Unser Fokus ist jetzt nicht Sonntag Bayern, sondern erstmal am Donnerstag in Istanbul. Das wird ein sehr schwieriges Spiel. Und da müssen wir jetzt ein paar Tage regenerieren, uns gut vorbereiten und dann werden wir da auch einen guten Auftritt hinlegen.
Ekitike wurde geschont gestern. Vielleicht ja auch für die Bayern, wer weiß.
Vielleicht für die Bayern oder für die Europa League, wissen wir dann auf jeden Fall am Donnerstagabend.
Das stimmt.
Ja, das zweite Spiel am Sonntagabend war sogar noch torreicher.
Absurd,
also hätte ich niemals gedacht.
Absurd.
Und ich bin ja wirklich eigentlich kein Fan von Sonntagabendspielen. Vielleicht ändert sich das jetzt. Also Hoffenheim geht nach 12 Minuten schon mit 3:0 in Führung gegen Werder Bremen. Dann gibt es den Platzverweis. Wie ich finde, zu Recht. Nsoki, letzter Mann, fault da, finde ich, unnötig. 18. Minute, das Spiel kippt total. Und am Ende gewinnt Bremen durch 3 Treffer von Stay. Und das 4:3 hören wir uns jetzt nochmal an.
Jetzt für Stay. Und der Kopfball und das Tor! Das Tor für Werder! 4:3!
Ja, eine Einzelaktion ist es am Ende, die das Spiel komplett kippen lässt. Und ich habe
die rote Karte, meinst du?
Mhm. Und ich habe mich danach echt gefragt, was bedeutet das jetzt für Matarazzo, der sein Team ja eigentlich gut eingestellt hatte und sah am Anfang so gut aus für die Hoffenheimer. Und dann
ich habe dir ja letzte Woche schon gesagt, dass der für mich der Kandidat ist, der als erstes fliegt in der Bundesliga.
Ich dachte aber tatsächlich, er kriegt bis zur Länderspielpause, weil das ja auch immer so ein guter Zeitpunkt ist. Dann hat dein Trainer ein bisschen mehr Zeit, dein neuer Trainer. Und nach dem Spiel, ich weiß es nicht, also als Vereinsführung würde ich das jetzt nicht an dem Spiel festmachen. Und ich glaube, ich würde ihn auch noch weiter behalten.
Ja gut, ist ja nur noch ein Spiel bis zur Länderspielpause. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass sie das machen. Aber ganz sicher wäre ich mir da jetzt tatsächlich nicht, weil das ist ja, also eigentlich ist es ja, na klar, es liegt irgendwie an der roten Karte, aber es liegt ja oft irgendwie an einem Game-Changing-Moment. Ne? Denk an Schalke, wo sie gegen Darmstadt auf einmal wegen dieses Handelfmeters kurz vor der Halbzeitpause dann das Spiel aus den Händen verlieren. Und da gibt es jetzt schon auch Vereinsführungen, die sagen, okay, das geht mit dem nicht weiter. Würde ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
Das hat mich halt ein bisschen gewundert, weil jetzt auch zum Beispiel Bremen oder auch Mainz in der Saison schon gezeigt haben, wie man ein Spiel auch dominieren kann in Unterzahl dann.
Ja, aber das, also gerade das Problem der Hoffenheimer ist ja klar, die defensive Struktur. Und wenn du die nicht hast und musst dann in Unterzahl agieren, fliegt dir so ein Spiel natürlich neben dem Kopf, der natürlich eine große Rolle spielt, das einfach stimmt. Komplett um die Ohren. Aber Werder finde ich, was ich wirklich krass finde, ist, die sind ja schon ewig in der Bundesliga und die haben zum allerersten Mal überhaupt ein Spiel nach 3 Tore Rückstand gewonnen. Das gab es vorher noch nie. Zum letzten Mal egalisiert nach 3 Tore Rückstand haben sie 1984. In Bochum mal. Also es ist schon historisch gewesen gestern.
Herzlichen Glückwunsch an Bremen auf jeden Fall zur Premiere.
Kann man so sagen.
Ich muss ehrlich sagen, das war ein Ergebnis, dieses 4-3, das hätte ich eher im Samstagabend-Topspiel erwartet.
Nee.
Doch, auf
nicht
jeden Fall.
Ernst.
Doch, weil ich einfach dachte, da sind 2 Defensiven, die gerade extrem in der Kritik stehen und 2 Offensiven, die sich so richtig eingeschossen haben. Yeah. Und ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass Bayern gegen Leverkusen 1-1 ausgeht.
Also 1-1, aber da, also unentschieden habe ich schon für realistisch gehalten und dass die grundsätzliche Anlage...
Toren.
Ja, aber nicht 3-3 oder so. Dass die grundsätzliche Anlage dieses Spiels eher so ist, wie sie war. Die Bayern dominieren und Leverkusen eher abwartend, eher defensiv. Das hatte ich so erwartet, dass es am Ende so destruktiv war. Das war schon ein bisschen auch überraschend, ja.
Wir haben unseren Reporter André Siems mal gefragt, was das jetzt für die restliche Saison bedeutet.
Leverkusen hat das Maximale rausgeholt. Mit einem Anti-Fußball hinten reingestellt, gut verteidigt, aber nicht mehr gemacht. Und die Bayern, da können sie noch so viel Ballbesitz haben. Wenn der Ball nicht reingeht, gewinnst du am Ende halt kein Spiel. Und ich glaube, das wird dann auch bei der Videoanalyse rauskommen. Die Bayern haben zum ersten Mal einen richtig harten Gegner gehabt und haben gesehen, es bringt halt einfach nichts, wenn du nicht die Lücken findest. Und die wurden gut zugemacht von Xhaka und von Andrich. Deswegen ein 1-1, das sicherlich sehr glücklich gewesen ist für Leverkusen. Und die Bayern werden hadern, dass sie aus den wenigen Chancen, die sie gehabt haben, einfach zu wenig gemacht haben.
Also ich frage mich echt so ein bisschen, wo das Selbstvertrauen der Leverkusen aus der vergangenen Saison hin ist. Weil da hätten sie halt nicht hinten alles zugestellt, sondern einfach diesen Glauben gehabt, dass zur Not in der 93. dann halt noch einer reingeht.
Ja, aber ich hätte, glaube ich, an Alonso Stelle das ähnlich angelegt, weil du... Ja, also erstmal haben sie sehr viele Gegentore bekommen, sehr oft auch nach Ballverlusten Gegentore bekommen und die Bayern sind halt einfach gerade so die mit beste Offensive vielleicht Europas, also die, was die alles da auf den Rasen zaubern, ist ja wirklich unglaublich. Und deswegen fand ich das jetzt überhaupt gar nicht überraschend. Das Gegenpressing von Bayern war halt einfach so gut, dass Leverkusen überhaupt gar nicht zur Entfaltung von irgendeiner Art von Spiel kam. Und das war an der Stelle vielleicht nochmal erstaunlicher so, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Leverkusen, wenn die sich jetzt ein bisschen setteln wieder und vielleicht diese Defensive in den Griff kriegen, Palacios ist jetzt eingewechselt worden, wenn der wieder da ist, wahrscheinlich ist es einfach noch ein bisschen zu früh gewesen mit nach so einer schweren Knieverletzung, dann kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen dann auch wieder mehr Stabilität sich erarbeitet, auch dadurch, dass sie halt das Spiel dominieren. So. Und dann ist es wieder, vielleicht im Rückspiel wieder ein ganz anderes Match.
Ich hoffe darauf, dass das dann eher so wird wie
mit mehr Toren, meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja auch ein sehr spektakuläres Unentschieden am Samstagnachmittag. Das war vielleicht für den einen oder anderen zu viel Spektakel beim 2-2 zwischen Wolfsburg und Stuttgart. Es gab einen Platzverweis, der zurückgenommen wurde. Und es gab auf jeden Fall Diskussionsbedarf, würde ich mal sagen.
Ja.
Gelb-Rot für Karasor in der 69. Minute. Und das war eine Aktion, die hat Sven Jablonski, der Schiedsrichter, falsch gesehen. Hat er danach auch ganz klar nochmal zugegeben, hat gesagt, er hat das Foul falsch bewertet, hat sich dann entschuldigt. Und der VfB will jetzt da Einspruch einlegen, damit er eben im nächsten Spiel nicht gesperrt wird mit der gelb-roten Karte. Aber ja, das ist dann halt auch irgendwie so eine schwierige Situation, weil du da nicht eingreifen darfst als Schiedsrichter.
Ja, das Bescheuerte ist ja, dass es halt später eine rote Karte gegen den Wolfsburger Amura gab, die dann zurückgenommen wurde nach Ansicht der Bilder. Aber weil man bei gelben Karten nicht eingreifen darf als Videoassistent, wurde halt die Karasor-Karte, die ebenfalls falsch war, nicht overruled, also nicht zurückgenommen. So, ne? Und das ist halt das Bescheuerte. Und da hat Sven Jablonski halt dann auch nachher gesagt, er ist dafür, dass die Regel geändert wird.
Was ich mir natürlich wünschen würde, dass man beim Videoassistent auch in solchen Szenen rausgehen kann, weil das schon massiven Einfluss hat auf das Spiel. Und nicht nur bei jeder roten Karte, sondern auch bei jeder gelb-roten Karte würde ich mir wünschen, die Chance zu haben, rauszugehen. Dann hätte ich, glaube ich, sehr, sehr schnell festgestellt, in 2-3 Sekunden, dass die Entscheidung falsch war.
Ich sehe da nur ein Problem. Was ist, wenn die zweite gelbe Karte berechtigt ist, aber die erste es nicht war?
Ja.
Also dann finde ich es halt auch schwierig.
Das ist ja auch der Grund, glaube ich, weshalb es da diese Regelung gibt. Das ist natürlich total kompliziert an der Stelle. Vielleicht muss man dann einfach bei jeder gelben Karte auch nochmal das Tor öffnen. Und die Frage ist dann, wie ist es umsetzbar, ne? Mhm. Also, dass es dann nicht noch mehr in die Länge gezogen wird und so, ist auf jeden Fall nicht total unkompliziert, die Nummer. Das stimmt.
Nee, aber gibt's halt eben öfter solche Situationen und da müssen wir vielleicht dann auch einfach mit leben, dass auch Schiedsrichter mal falsch liegen können.
Ja, dass sie falsch liegen, ja, aber dass dann halt, also natürlich wird Fußball nie zu 100% gerecht sein. Ich kann trotzdem den Unmut der Stuttgarter Fans total verstehen.
Ich verstehe es auch.
Aber sie haben am Ende ja immerhin dadurch, dass UNDAF dann spät den Ausgleich noch erzielt hat, in der 90+7. Minute, sagt man das so? Also in der 7. Minute der Nachspielzeit, haben sie ja dann am Ende irgendwie noch einen Punkt geholt, gerettet und damit ist Stuttgart seit 4 Spielen ohne Niederlage und Wolfsburg hat zum allerersten Mal, seit Ralf Hasenhüttl da ist, der ist auch schon ein bisschen da, 13 Spiele unentschieden gespielt. Vorher noch nie, auch kurios.
Das ist auch krass. Ja. Aber Stuttgart hat gezeigt, dass man auch in Unterzahl gut spielen kann. Da sind wir wieder beim Thema.
Okay, Grüße nach Hoffenheim oder wie?
Ich würde sagen, wir gucken mal noch auf die anderen Ergebnisse. Welches Spiel ich auch total krass fand, war Freiburg gegen Pauli. Mhm. Da hatte der VAR ja auch einiges zu tun. Ja, ja. Wir hatten unter anderem den verschossenen Elfmeter von Grief, wo dann wurden 2 Tore aberkannt von den Freiburgern. Und St. Pauli feiert den ersten Saisonsieg. 3:0 gewonnen.
Dass Vincenzo Grifo von Elfmeter verschießt, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Das war sein 29. in der Bundesliga und erst der 3., der verschossen wurde. Unnormal, der letzte vor 2 Jahren.
Ja, und eben am Samstag.
Hat am Ende natürlich auch den St. Paulianern dann total in die Karten gespielt. Fällt das 1-1, läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Aber so Elias Saad, ganz klar Man of the Match mit 2 Toren und einer Vorlage.
Ja, und ich glaube, Plessin hat jetzt auch erkannt, wie wichtig Saad für das Pauli-Spiel ist, damit das so läuft.
So, meinst du, damit er ihn dann jetzt mal häufiger von Anfang an spielen lässt?
Genau.
Ja, Plessin, der Trainer der St. Paulianer. Ja, gutes Händchen eines Trainers war auch bezeichnend am Ende für das Spiel Gladbach gegen Union. Gladbach hat am Ende ja 1-0 gewonnen und beide, die am entscheidenden Tor in der Nachspielzeit beteiligt waren, Cvancara und Hack, der Vorlagengeber und Cvancara, der Torschütze, waren vorher eingewechselt worden von Seoane. Damit hat Gladbach zum ersten Mal nach 7 Monaten wieder ein Heimspiel gewonnen und die Serie von Union ist gerissen. Also in Gladbach atmen sie, glaube ich, durch und bei Union müssen sie feststellen, dass sie noch nicht so weit sind, wie sie dachten.
Und dann gab es noch das Kartenfestival bei Mainz gegen Heidenheim, 0-2, verlieren die Mainzer am Ende, sind zwischendrin in Unterzahl, dann gleicht Heidenheim aus, was Spiele auf dem Platz angeht. Eigentlich hätte Dominik Kohr von den Mainzern auch noch runterfliegen müssen, nachdem er da hingegriffen hat, wo es Benedikt Gimba sehr weh tut.
Oh ja.
Hat aber nur gelb dafür gesehen, ja, und Heidenheim wieder back, würde ich sagen.
Ja, und bei Mainz ohne Amiri ist halt schwierig spielerisch so, ne?
Das stimmt.
Ja, bei Leipzig gegen Augsburg war spielerisch für Leipzig dieses Mal alles tutti, muss man sagen, 4-0 gewonnen und kollektives Knotenplatzen. Xavi Simmons ein Tor oder sein erstes Tor in dieser Saison, bei dem Inceschko direkt Tor 1 und Tor 2 gemacht. Dazu hat auch Openda noch getroffen, also da ist die Offensive in Gang gekommen und Augsburg hat 9-mal in Leipzig gespielt. Und kein einziges Mal gewonnen. Fahren Sie nicht so gerne.
Nee, ich glaube auch. Da machst du nicht so gerne Station. Kommen wir zum Freitagsspiel, würde ich sagen.
Bochum macht eigentlich ganz gern Station in Dortmund.
Ja, hatte ich auch den Eindruck. Und hatten die Bochumer am Anfang auch den Eindruck.
Ja, auch statistisch.
Eindruck.
Die haben ja oft da was geholt auch.
Ja, nachdem sie dann auch am Freitag 2-0 in Führung lagen. Aber dann ist den Dortmund dann irgendwann doch eingefallen, so... Moment mal, am Freitagabend sind wir doch zu Hause eigentlich
diese
jetzt
ganzen
schon.
Leute sind hier für ein Bundesligaspiel, oder?
Ja, und zu Hause sind sie eigentlich Freitagabend so gut wie unbesiegbar.
Ja, das stimmt. Seit 38 Heimspielen nicht verloren zu Hause.
Genau.
Jetzt.
Ja, und dann das Spiel gedreht, 4-2 gewonnen. Und ich verstehe diese Dortmunder einfach nicht. Also du hast einen Guirassy da drin und dem fällt ja auch irgendwann wieder ein, dass er gekommen ist zum Tore schießen.
Der ist ja absolute Gamechanger. Also der ist ja, wenn du mal überlegst, vor dem 3-2, der Ball, der ihm zugespielt wird, wird eigentlich viel zu hoch gespielt. Den kannst du eigentlich fast gar nicht holen. Dann Adeyemi direkt danach mit dem Pass in den Lauf, der ist eigentlich viel zu weit und er holt ihn trotzdem noch und macht daraus am Ende sogar noch ein Tor.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Dortmund vor dem 0-1 ja schon 2 Top-Chancen hatte. Und
so.
Dann verstehe ich nicht,
okay,
wie diese Offensive dann so schwer in Fahrt kommt und dann halt wirklich Bochum 2-mal vorm Tor und 2-mal trifft.
Ja, bei mir ist
also
das
klar, beim 0-2 ist halt auch Kobel, sieht da sehr unglücklich aus. Aber wie kannst du dich als Dortmund von Bochum auskontern lassen?
Ja, Also mir ist das zu viel Experiment da in der Defensive. Also mal Dreierkette, mal Viererkette, dann asymmetrisch, da jetzt spielt auf einmal Riason auf dem linken Flügel und so. Das ist mir irgendwie zu viel Experiment. Und das, finde ich, hat man dann auch gesehen. Mhm. Und wenn sie jetzt nicht diese offensive Wucht hätten, wäre denn das richtig um die Ohren geflogen.
Ja, das ist, glaube ich, genau das. Das kann gut gehen, wenn deine Offensive zuverlässig trifft. Aber ich glaube, bei Dortmund kannst du dich noch nicht darauf verlassen.
Ich glaube schon. Also Guirassy, ganz ehrlich, so, das ist ja der, wie der das Spiel am Ende für Dortmund dreht mit diesen Einzelaktionen, das ist, finde ich, schon auch echt, ist halt einfach eine Verstärkung am Ende.
Lass uns mal hören, was Daniel Neuhaus sagt, der war für uns im Stadion.
Insgesamt war diese erste Halbzeit eine zum Haare raufen, eher eine Achterbahnfahrt als ein Fußballspiel aus Dortmunder Sicht. Die ersten beiden Chancen des VfL, gleich Tore, dabei wurde es den Bochumern sehr, sehr leicht gemacht, die Abwehr auszuhebeln. Doppelpass, Bero frei durch Tor, dann Torwartfehler von Kobel, der auch im Kopf irgendwie nicht so richtig drin war in dieser ersten Halbzeit. Und dann hätte Bochum ja eigentlich noch das 3:0 erzielen müssen, wieder mit einem Doppelpass die Abwehr ausgespielt und nur weil Boadu dann frei vom Kasten daneben zielte, blieb Dortmund drin in der Partie, Anschlusstreffer kurz vor der Pause, dann die Energielastung in der zweiten Halbzeit, da war viel Gutes dabei und am Ende eben das Beste, das Ergebnis 4:2, denn das verschafft Nuri Sahin eine ruhige Arbeitswoche, die hätte es bei einem Unentschieden nach der Niederlage in Stuttgart sicher nicht gegeben. Insofern war dieser Sieg ganz wichtig für die Weiterentwicklung seiner Mannschaft, denke ich.
Also Dortmund schließt den 5. Spieltag dann auf Platz 5 ab. Davor Leverkusen, Leipzig und Bayern auf 1, Frankfurt auf 2. Nächste Woche gegeneinander.
Yeah. Ich freue mich auf das Spiel.
Schauen wir doch auf den Tabellenführer der zweiten Bundesliga.
Oh, ja.
Fortuna Düsseldorf, 2:1 in Fürth gewonnen.
Leverkusen 2, ne? Immer irgendwie auf den letzten Drücker. Jetzt 90+1, Elfmeter. Und immer noch ungeschlagen und ganz klar dominant mittlerweile an der Tabellenspitze. Also,
aber nur um das klarzustellen, Leverkusen der vergangenen Saison.
Ja, Entschuldigung, das muss man dazu sagen, hast du recht, ja.
Denn der HSV hat noch 2:2 gegen Paderborn gespielt, apropos Last Minute, wie hast du es genannt? Ein Scheidewegspiel?
Ja, ja. Ich wusste, das wird mir nochmal um die Ohren.
Was hat er denn jetzt genommen?
Ja, also so eine richtige hat er nicht genommen. Ne? Ich glaube, der hat einfach mal gebremst und guckt sich nochmal genau die beiden Schilder an. 2:2, zweite Mal hintereinander. Paderborn zum 4. Mal in Folge in Hamburg nicht verloren. Und für die Hamburger geht es jetzt ja dann erst gegen Düsseldorf und dann gegen Magdeburg. Und dann wissen wir auch, welche Abzweigungen der HSV genommen hat.
Also das sind alles Scheidewegspiele.
Ja.
Aber lass uns auf mein Lieblingsspiel gucken.
War vorher klar, meinst du, ne?
Köln gegen KSC.
Oh ja.
Sonntagmittag.
Fast ein Spiel.
Schützenfest. 8 Tore in einem Spiel. Köln geht in kürzester Zeit 3:0 in Führung. Und wir haben es ja gelernt am Sonntag. Wenn du 3:0 führst, dann nimmst du nicht 3 Punkte mit nach Hause.
Nee, das stimmt. Das scheint an diesem Sonntag tatsächlich so gewesen zu sein. Also zumindest hat Köln ja die 3 Punkte auch nicht zu Hause behalten können.
Nee, am Ende war es nur einer. Aber das Ganze hat ja super kurios angefangen, weil Karlsruhe musste zu Fuß zum Stadion. Der Bus stand im Stau und dann standen sie. Und irgendwann, als es irgendwie nur noch 500 Meter waren, haben sie gesagt, ja, lass mal lieber zu Fuß gehen, bevor wir gar nicht ankommen.
Ist auch gut, finde ich.
Ja, Marvin Wanicek erzählt uns mal, wie es war.
Wenn dann auch wirklich 25, 30 Minuten nichts geht und du wirklich nur schrittweise vorwärts kommst, mussten wir dann ja die Initiative ergreifen und den 1,5 Kilometer zu Fuß zu gehen. Mitten durch die Fans, natürlich wirst du da ein bisschen belächelt, aber wir haben es sportlich genommen, wir haben den Fokus voll auf uns gesetzt.
Und das hat dann erstmal so viel Kraft gekostet, dass Köln schon nach einer Viertelstunde mit 3:0 geführt hat.
Ja, aber am Ende war es ja ein 4-4 und Marvin Wanicek, muss man ja auch sagen, also keine Ahnung, es gibt ja viele Spieler des Spiels irgendwie, aber er mit 3 Toren, einer Vorlage, wahrscheinlich schon der, aber Pacarada
mit 4 Vorlagen.
Und dann Damien Downs, 2 Tore. Downs, also, Wahnsinn, was in dem Spiel los war. Am Ende halt 4-4. Köln zum 3. Mal hintereinander eine Führung verspielt. Mhm. Und der KSC zum 1. Mal seit der Aufstiegssaison 2006-2007 am 7. Spieltag noch ungeschlagen.
Und auf Platz 3 in der Tabelle.
Merkst du was? Da geht was.
Die steigen, ja, das denke ich jedes Jahr. Und dann geht
ja, dies Jahr wirklich. Dies Jahr geht was für den KSC.
Genauso bei der Fortuna denke ich das auch jedes Jahr. Aber gut, Fortuna jetzt Tabellenführer, Magdeburg dahinter. Mhm. Für mich im Moment die größte Überraschung in der zweiten Liga.
Ja, finde ich aber cool.
Und KSC immerhin noch Dritter. Mhm. Und wir sind am Donnerstag wieder da, wenn es wieder Bundesliga gibt. Aber vorher gibt es ja bei uns noch die Champions League.
Alle Spiele live hören in kompletter Länge. Und wenn dann zwei deutsche Teams parallel spielen, natürlich auch in der Konferenz, in der Sportschau-App. Auf jeden Fall Hörempfehlung.
Und diesmal wird auch nur Dienstag und Mittwoch gespielt, denn Donnerstag habt ihr dann sozusagen frei.
Ne, Donnerstag ist Europa League.
Ja, das stimmt.
Also nichts mit frei hier.
Und es ist Bundesliga-Update-Tag natürlich.
Genau.
Bis dahin. Ciao.
Mach's gut. Ciao.